Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Selos und bei mir ist heute mein Kollege Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Hallo.
Und wir haben heute im News-Update einen besonderen Gast und das freut uns sehr. Bei uns ist heute Stefan Dohler in Doppelfunktion BDW-Präsident und Vorstandsvorsitzender des Oldenburger Energieversorgers EWE AG. Hallo Herr Dohler, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo und dann Moin für den EWE-Teil.
Moin muss man auf jeden Fall sagen. Das ist in Berlin natürlich normalerweise nicht so gebräuchlich wie bei Ihnen, wie bei Ihnen im Norden. Sie sind natürlich heute nicht ohne Grund bei uns, denn in dieser Woche hat der BDW-Kongress hier in Berlin stattgefunden, die große Jahresveranstaltung des Energieverbandes. Vielen lieben Dank, dass Sie durchaus nach den schon gut beschäftigten Tagen nochmal den Weg zu uns gefunden haben. Und gut beschäftigt waren Sie ja auch schon vor dem Kongress, denn Sie sind als Präsident wiedergewählt worden. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Sie füllen zwei Rollen aus, EWE-Chef, BDW-Präsident, jetzt Ihre zweite Amtszeit. Wie gut lässt sich das eigentlich unter einen Hut bringen?
Tatsächlich sehr gut, weil wir eben schon zur Überzeugung gekommen sind, dass die Verbandsarbeit, die wir ja auch als Konzern und mit ganz vielen anderen, wir sind ja über 2000 Unternehmen, eine Relevanz haben, weil vieles von dem, was uns beschäftigt, was uns am Ende die Investitionsrahmung überhaupt setzt, eben durch die Politik vorgeprägt entschieden wird und wir uns natürlich einbringen wollen. Und ja, gerade der BDEW ein Verband ist, der sich sehr stark wirklich aus der Fachlichkeit versteht und eben Lösungsansätze aufzeigt für Politik, um das, was Politik vorgibt, das ist das Primat der Politik, eben so zu machen, dass am Ende das gewünschte Ergebnis auch rauskommt und man auch aufzeigen kann, dass, ich sage mal so ein bisschen so eine Was-wäre-wenn-Maschine, dass man einfach darauf hinzeigt, wie das funktioniert und eben dadurch, dass wir alle Sparten abdecken, wirklich einen guten Zusammenhang, also ich sage mal einen systemischen Blick drauf haben und nicht, sag mal, 10 Einzelverbände für ihre Sparteninteressen kämpfen. Und das ist dann die Brücke zur EWE. EWE ist ein eigentlich noch voll integriertes Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele Sparten, egal ob es Wasserstoff, Erneuerbare, Gasnetze, Stromnetze, Gasspeicher, Müllverbrennung, Fernwärme, dezentrale Systeme, Telekommunikation. Also wir haben ein sehr breites Spektrum. Und darum fällt es mir dann auch leicht zu sagen, dass das verbindet sich gut, weil ich immer diesen Praxisbezug reinbringen kann. Ich bin ja ehrenamtlich dort unterwegs. Die Hauptgeschäftsführung, die bündelt und konsolidiert über die ganz vielen Gremien, die wir da ja haben, den Input, den wir aus allen Unternehmen einsammeln. Und ich bin da sozusagen ja nur jetzt als Präsident, sage ich mal, mit einer, der versucht, Brücken zu schlagen, Gemeinsamkeiten zu finden, auch in der Politik vermittelt und dann eben mehr diesen Praxisbezug einzubringen. Da, deshalb ist das eine, finde ich, eine wertvolle Arbeit, die ich da leiste. Manchmal anstrengend, aber immer gut.
Das können wir uns gut vorstellen. Jetzt hat in dieser Woche der BDW-Kongress hier in Berlin stattgefunden, eines der ganz großen Branchentreffen im Energiebereich. Was haben Sie denn von der Veranstaltung mitgenommen?
Also von der Grundstimmung fand ich erstmal, dass wir in Summe einen guten Spirit, diesen Can-Do, also lass mal machen. Ja, also wir sagen gerne mal, mach fertig. So, also so ein Spirit habe ich da wahrgenommen, sagen, jetzt müssen wir ans Tun kommen, jetzt wollen wir ans Tun kommen. Und wenn man da oben auf der Bühne steht, ist schon beeindruckend, wenn dann irgendwie 1500 Leute im Plenum sitzen. Und das hat ja dann auch immerhin einmal 4 Bundesminister vor Ort gehabt. Herr Müller war ja auch da. Dann ist das schon, glaube ich, nochmal ein gutes Signal, dass die Branche eben zeigt, wir stehen zusammen und wir haben auch eben eine Stimme über den Verband, die wir in Richtung Politik adressieren und versuchen natürlich dann eben auch die verschiedenen Strömungen zu bündeln in eine gemeinsame Positionierung. Und das fand ich dann ist schon ein gutes Signal. Und ich habe auch von den Vertretern aus der Politik wirklich mitgenommen, dass da jetzt auch für mich rüberkam, egal ob wir jetzt Herrn Mirsch, Herrn Spahn oder eben Frau Reiche, Herrn Schneider oder auch Wildberger und Frau gesehen haben, die eigentlich alle signalisiert haben, sie verstehen, dass wir jetzt wirklich in diesem Jahr diese ganzen Gesetze, das sind ja viele, von denen wir vielleicht heute noch einige adressieren, dass die jetzt wirklich ins Machen kommen müssen, nachdem wir ein Jahr Bundesregierung haben. Und wenn das passiert und es hoffentlich auch gut gemacht wird, dann, glaube ich, haben wir wirklich jetzt eine Klarheit, mit der wir dann in den nächsten Jahren arbeiten können. Das war für mich das Fazit, dass da jetzt so ein, okay, jetzt ist auch wirklich die Erwartung und ich glaube die berechtigte Hoffnung, dass wir jetzt wirklich ans Machen kommen.
Sie haben es angesprochen, einige Ministerinnen und Minister waren da, vor allen Dingen natürlich Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin. Wie bewerten Sie Ihren Auftritt? Haben Sie das Gefühl, dass die BDW-Position bei der Ministerin ankommen? Welche Signale haben Sie da mitgenommen aus der Rede von Frau Reicher?
Also meine Meinung speist sich nicht nur aus dem Auftritt beim Kongress, sondern natürlich auch aus vielen anderen Dialogen, die wir insbesondere auch wirklich auf Arbeitsebene mit den Ministerien und aber auch mit gerade Ihrem Haus haben. Da gibt es einen wirklich sehr intensiven Dialog, was sehr positiv ist, dass wir eben über die Fachlichkeit eben in viele Themen auch eingebunden werden. Manchmal etwas kurz, Ihr Gebäudemodernisierungsgesetz mit 4 Tagen, das war ein bisschen sehr stramm. Aber vom Grunde her gibt es einen guten Dialog, einen guten Austausch. Und sie hat das ja auch, fand ich, dieses Mal sehr klar und sehr fachlich tief fundiert vorgetragen und auch im Dialog nochmal angesprochen, dass sie ja, jetzt nehmen wir das Thema Redispatch-Vorbehalt, sie hat verstanden, dass es vielleicht da eine etwas, sagen wir mal, bessere Lösung im Sinne der Systemoptimierung, so hat sie es, glaube ich, genannt, geben sollte und nicht eher eine zu sehr netzoptimierte, sag ich mal, Lösung. Und das zeigt ja auch, dass sie sagt, okay, ich will auch sozusagen sprechen. Und sie hat ja nun mal eine Vergangenheit und weiß, das ist jetzt keine, ich sag mal, klassische Lobbyarbeit, sondern es ist einfach Fakten auf den Tisch legen und gute Lösungen vorschlagen. Und ich nehme sie so wahr, dass sie sagt, wenn es eine bessere Lösung gibt, nehme ich die bessere. Da ist keine harte Ideologie dahinter.
Sie sind ja als EWE, erfüllen Sie ja eben mehrere Funktionen. Sie haben es vorhin angesprochen. Sie sind einerseits Stromnetzbetreiber. Sie sind auch erneuerbaren Projektierer, Entwickler und Betreiber. Deshalb haben Sie ja gerade diesen umfassenden Blick darauf. Bei diesem Thema Redispatch-Vorbehalt geht es um eine verbesserte Synchronisation zwischen erneuerbaren Ausbau und Netzausbau. Wir haben nun mal 2 unterschiedliche Ausbaugeschwindigkeiten, die lassen sich eben auch nicht so schnell zusammenführen. Der Vorschlag Redispatch-Vorbehalt, da gibt es ja den Kritikpunkt, dass er eben sehr, sehr nah bei den Netzbetreibern ist. Sie haben selbst auch Alternativen vorgeschlagen. Welchen Weg können Sie sich vorstellen? Also wie könnte man diesen Konflikt, den es ja um dieses Thema wirklich intensiv gibt, Sie haben ja gerade gesagt, intensiver Dialog mit dem Ministerium, welchen Weg könnte man einschlagen, um aus der Nummer besser rauszukommen?
Tatsächlich muss ich einmal jetzt aus der Rolle rausspringen, in die EWE-Rolle. Wir hatten mal auch eine Veranstaltung, einen Dialog mit BDI, BDEW, wo auch Frau Reiche präsent war und haben das Thema dort schon mal angesprochen. Da hat sie selber gesagt, wenn ihr bessere Vorschläge aus der Branche habt, vielleicht auch genau von integrierten Versorgern, die sozusagen diesen Zwiespalt irgendwie adressieren können, kommt mit Vorschlägen. Darum haben wir uns mit EMBW zusammengetan, die ja im Süden sind, die dann eher einen solargetriebenen Redispatch Problematik haben, wenn wir im Norden ja stark von Wind geprägt sind. Dann haben wir gesagt, lass uns mal zusammentun. Wir haben beide genau diese beiden Spannungsfelder auch im eigenen Konzern jeweils und haben darauf einen Vorschlag entwickelt. Und der Hauptkritikpunkt an dem ursprünglichen Vorschlag aus dem Paket ist, dass er eben unkalkulierbar ist. Er führt dadurch, dass eben nicht klar ist, wie hoch ist der, sag ich mal, maximale Schaden, wie hoch ist das Risiko, das ich eingehe als erneuerbaren Projektierer, Entwickler, dazu führt, dass ich dann eben lieber nichts mache. Es fängt schon an bei der Vorprojektierung, dass ich überhaupt frage, will ich einen Standort vorentwickeln, weil da gehen ja schon erhebliche Summen rein in die Vorentwicklung. Wenn ich nicht weiß, ob ich dann überhaupt mal zu einem Gebot komme, weil ich dann irgendwann höre, ja, du bist erstmal für 10 Jahre raus, dann machen das viele nicht. Also es ist ein ganz frühes Abwürgen, was damit als Risiko steht. Abgesehen, dass diese 3%-Schwelle ja auf Historie basiert, also auf Status quo, auch schwer prognostizierbar. So. Wir haben einen Gegenvorschlag gemacht und haben gesagt, mehrere Elemente. Hauptpunkt ist zu sagen, es muss eine Deckelung geben des Risikos für den Investor. Und wenn ich weiß, dass ich dann 200 Volllaststunden für 5 Jahre im Zweifel verliere, dann, wenn man das mal so grob überträgt, also mit einem dicken Daumen, dann wird das für einen Windpark etwa 10% Erlöseinbuße im Maximalfall für 5 Jahre bedeuten. Für eine PV-Anlage, die ja grundsätzlich, weil sie keine Vorranggebiete so sehr vorgegeben hat, flexibler ist, wären das dann bis zu 20% Erlöskürzung für 5 Jahre maximal. Dann wird sich natürlich jeder Investor überlegen, okay, passt das noch? Der Grundgedanke war, da werden sehr gute Standorte vielleicht trotzdem noch in der Gebotsauktion durchkommen. Dann natürlich mit einer schlechteren Rendite. Und ich will natürlich dann als Projektierer nicht auf die 200 Stunden laufen. Ich versuche die ja zu verringern. Was mache ich also? Ich überlege mir, kann ich eine Hybridisierung von meinem Windpark vornehmen, also mit vielleicht PV kombiniert und einem Speicher, um dann eben die Release-Patch-Stunden wirklich zu minimieren, also gar nicht in diese 200 Stunden reinzulaufen. Habe also einen Anreiz damit gesetzt, das ist der große Unterschied zum BKZ, habe also einen Anreiz gesetzt, dass ich mich als Investor so verhalte, dass ich langfristig und zwar für die nächsten 25 Jahre eigentlich eine netzoptimierte Struktur aufbaue. schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das Auslösekriterium haben wir gesagt, da sind die 3% zu niedrig, weil 3% ist effizienter Redispatch, das ist fürs System gut. Haben gesagt, wenn ich dann aber prognostisch, also wenn ich als Netzbetreiber sagen kann, ich schaue mir schon mal die genehmigten und bezuschlagten Windparks an, auch wenn die noch gar nicht realisiert sind, und sage, ich weiß, dass ich in 2-3 Jahren aber hier einen erheblichen Engpass haben werde, das mit reinnehmen zu dürfen und dafür aber eine höhere Aufgreifschwelle von 10-15%. Das ist der eine Teil. Das ist also am Ende reizt das System dienliches Verhalten an, killt die guten Standorte nicht. Mittelgute, schlechte Standorte werden dann eben verzögert oder erstmal noch nicht realisiert. Wir sagen aber genauso wichtig ist die Beschleunigung Netzausbau auf der Hoch- und Mittelspannung. Da ist eben tatsächlich das Dilemma. Heute ist es so, dass wir die UNBs deutlich beschleunigt haben. Wir haben die Erneuerbaren deutlich beschleunigt. Das Missing Link dazwischen, nämlich die Verteilnetze, da haben wir immer noch zu tradierte Genehmigungszeiträume mit UVPs für eine neue Leiterbeseilung Leitungsbeseilung. Das ist also schon falsch, wenn ich da 7 Jahre oder 8 Jahre brauche. Ich kann aber nicht sagen, ja, weil es halt eben heute 10 Jahre dauert, ist das Gott gegeben. Ich kann ja was dran tun. Also es gehört genauso gut dazu, ein Beschleunigungspaket, was man jetzt auch in dieses Netzpaket mit reinbauen kann, dass eben Hoch- und Mittelspannung insbesondere deutlich schneller realisiert werden können. Und dann ist es auch eine faire Challenge, sage ich jetzt mal, für die Netzbetreiber, dass die sagen, okay, wenn ich schneller bauen kann, habe ich auch kein Problem. Und Herr Dr. König von E.ON hat das ja auch auf dem Kongress gesagt. Er sagt, ich kann in 3 Jahren bauen, an jedem Ort. Ich muss es nur dürfen.
Wo sehen Sie denn wirklich die großen Hebel? Also Sie haben die Übertragungsnetzebene angesprochen. Das wurde auch sehr gelobt in der vergangenen Legislaturperiode, dass da eine deutliche Beschleunigung in die Genehmigungsverfahren reingekommen ist. Was ist davon übertragbar auf die Verteilnetze und wo sehen Sie die Hebel für die Verteilnetze?
Also das überragende öffentliche Interesse ist ja auch auf die Verteilnetze anwendbar. Das ist es nicht. Aber es gibt ein Beschleunigungspaket Infrastruktur für die UNBs, das so nicht wirksam ist für die Verteilnetze. Ich hatte gerade ein Beispiel genannt. Wenn ich eben immer wieder neu in Genehmigungsverfahren und volle UVPs reinlaufen muss, dann ist das eben sehr, sehr langwierig. Das hat eben sehr lange Lead-Items. Wir haben es mal aufgeschrieben auf der Ebene der Bund-, Land- und kommunalen Ebene, also wirklich auf die 3 Ebenen geschaut. Ist ein etwas 7-seitiges Papier geworden, ist also ein bisschen umfänglicher. Der allergrößte Teil davon ist tatsächlich über ein BDW auch schon eingespeist worden in den Prozess, wo ich sagen kann, da können Kommunen Parallelisierung von Verfahren machen. Das Land kann zum Beispiel sofort mal eine Planungskonferenz auflegen, wo man alle Fraktionen an den Tisch holt und sagt, okay, wer tut was parallel, statt das alles sequenziell abzuarbeiten. Das Thema Digitalisierung hat der Wildberger auch gestern, fand ich, sehr klar nochmal adressiert, zu sagen, wir müssen halt eben nicht die 27 Aktenordner an 300 Standorten mit dem Laster durch die Gegend fahren und auslegen. Das ist ein Anachronismus. Also da gibt es viele Punkte und wenn man die konsequent angeht, dann schaffen wir die 3 Jahre und dann, glaube ich auch, haben wir auch ein gutes Synchronisieren. Darum geht es ja.
Dann kämen die Zeiträume tatsächlich zueinander. Sie sagen genau, auch, die 3 Jahre schaffen wir. Ich habe Herrn König, den E.ON-Netzvorstand beim BDW-Kongress auch gehört. In meinen Ohren klang es sehr ambitioniert. Ist es realistisch, die 3 Jahre zu schaffen?
Das ist ja dann ideale Voraussetzung, aber darum haben wir ja auch 5 Jahre vorgeschlagen, weil ich sage, mit einer prognostischen Einschätzung, wie viel Engpass habe ich, und nach 5-Jahres-Perspektive habe ich dann, glaube ich, eine auskömmliche Zeit, das hinzubekommen, weil ich gerade auch die Windvorranggebiete schon gut kenne und da auch vorausschauend schon bauen kann. Wir tun ja so, als ob ich mit meinem Antrag für einen Windpark komme und dann fängt der Netzbetreiber mal an, darüber nachzudenken, was er tun kann. Das ist ja nicht so faktisch, sondern die bauen ja auch im Voraus. Wir sind ja selber auch Netzbetreiber und wir haben es ja, wie gesagt, gemeinsam mit der MWW entwickelt, um zu sagen, lass uns das eben gut tun. Richtig ist aber auch, und das muss man auch fairerweise sagen, auch die Erneuerbaren müssen akzeptieren, dass es nicht egal sein darf, dass ich an einen überspeisten Standort mich auch noch hinsetze mit meiner Anlage und sage, das ist mir doch egal. Das kann nicht sein und darum muss es auch ein substanzieller Anreiz sein, zu sagen, ich muss an gute Standorte gehen, ohne jetzt die wirklich sehr guten Wind- und PV-Standorte kaputt zu machen. Und das haben wir versucht, mit dem Kompromiss hinzubekommen. Und wie gesagt, 10% Erlösausfall für 5 Jahre ist schon erheblich. Und ich habe dann, wie gesagt, diesen Nebeneffekt, der eigentlich erheblich ist, zu sagen, ich habe einen Anreiz, gar nicht in die 200 Stunden reinzulaufen, sondern mich dagegen zu optimieren. Das ist wieder gut fürs System. Also es kommt eigentlich allen zugute. Ne?
Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die letzte Rede vom Kongress eingehen, nämlich die von Bundesumweltminister Carsten Schneider, der ja bislang den Redispatch-Vorbehalt in der vorliegenden Form komplett ablehnt. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, er signalisierte da gestern auch entgegenkommen als Reaktion auf die Rede von Frau Reiche. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich habe ihn auch genauso verstanden wie Sie. Also mein Verständnis war, das ist jetzt, wir müssen aufpassen, dass wir uns an dem Wort nicht festmachen. Ne? Also was wir vorgeschlagen haben jetzt als EBE-MBW, kann man, das ist eine Art Redispatch-Vorbehalt. Wir haben das Instrument in FCA genannt, also Flexible Connection Agreement, dass wir also wirklich einen standardisierten Anschlussvertrag haben, der diese Flexibilitäten und diese Rahmung reinlegt, dass das eben bundesweit einheitlich funktioniert. Faktisch ist es aber, ich sag mal, so ein systemoptimierter Redispatch-Vorbehalt. Ich glaube, wir sollten uns nicht an dem Wort aufhängen, dass das wieder so ein Heizungshammer-Debatte wird. Aber vom Grunde habe ich ihn auch so verstanden, dass er sagt, wenn wir einen vernünftigen Weg finden, wie wir die Interessen und die berechtigten Interessen von Netzbetreibern und Erneuerbaren so hinbringen, dass der erneuerbaren Hochlauf planbar, investierbar, bankable bleibt, dann glaube ich, geht er da mit. Und das ist der Punkt, dass wir eine Planungssicherheit für Investoren brauchen auf der erneuerbaren Seite. Und die kann auch mit einem Einschnitt wie in unserem Vorschlag verbunden sein. Aber eben, der muss kalkulierbar sein. Und bisher ist er unkalkulierbar. Und das ist das Problem. Mhm. Nicht das Wort. Ja.
Die Euphorie rund um Wasserstoff ist verflogen. Umso wichtiger wird der Blick auf die tatsächlichen Kosten und die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Erzeugungspfade. Im Energate Deep Dive Grüner Wasserstoff, aber zu welchem Preis? Der Heidex als Kompass für Wettbewerbsfähigkeit in der Transformation ordnen Expertinnen und Experten von eBridge aktuelle Marktpreise ein, erklären die Kostenmechanik hinter dem Heidex und zeigen, wie Preisentwicklungen bei Gas und Öl die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Der Energate Deep Dive findet am 16. Juni 2026 von 15 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Carsten Schneider ist ja auch auf das Thema Photovoltaik etwas eingegangen, Elektromobilität und so weiter, wo wir dann beim Thema EEG-Reform wären. Also seine Aussage war, private Investitionen in PV müssen attraktiv bleiben, es wäre ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Kann man so verstehen, dass dann da die Pläne, was die privaten PV-Aufdachanlagen angeht, auch noch so ein Knackpunkt sind? Wie sehen Sie das, was benötigt die kleine PV für den Marktzugang?
Also hier hat auch der Verband ja vorgeschlagen zu sagen, perspektivisch ist es richtig, dass man tatsächlich, glaube ich, kleine Aufdach-PV-Anlagen nicht dann vergütet, wenn sie wirklich zum falschen Zeitpunkt einspeisen und wir im Prinzip negative Strompreise schon haben und ich kriege dann trotzdem noch 7 Cent pro Kilowattstunde oder was auch immer bezahlt. Da muss man schon sagen, das ist irgendwie, fühlt sich nicht richtig an. Der Business Case für kleine PV-Anlagen ist heute schon im Wesentlichen gut, auch ohne diese Festvergütung, weil ich eben in einer Kombi mit meist mittlerweile einem Hausspeicher, dann eben meist kombiniert mit Wärmepumpe inzwischen und oder auch einem entsprechenden E-Auto, das viele mittlerweile dann haben, damit wirklich erheblich, also praktisch die Anlage finanziert sich da drüber schon und das ist noch ein bisschen so, ich sag mal, ein psychologisches Festhaltemoment, nenne ich das immer. Richtig ist es, dass wir da natürlich auch versuchen müssen, diese Anlagen dann auch, wenn sie kleiner sind, in die Direktvermarktung zu bekommen. Das ist jetzt nicht über Nacht möglich. Darum haben wir als Verband vorgeschlagen, eine Übergangsfrist zu machen, dass ich sage, ich müsste jetzt eine Übergangsfrist haben, damit ich weiß, dass das eben perspektivisch zwingend in eine Direktvermarktung geht, aber dem Markt die Chance lastet, so eine Instrumente über Aggregatoren beispielsweise zu geben. Und dann sage, natürlich muss dann, wenn ich mehr produziere, als ich selber verbrauche und der Strom ist was wert, es ist ja klug, dass wir den ins System einspeisen, völlig richtig und auch vergüten, aber eben nicht, wenn er sozusagen zu null in den Markt kommt, dann da noch einen riesen Zuschlag zahlen und ich finde, darüber kann man sich auch einigen.
Haben Sie da Signale aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass man auf den Vorschlag, da nochmal etwas auf Zeit zu spielen, eingeht?
Naja, der Punkt ist hier, dass ich schon vernommen habe, und das war ja immer auch unser Appell, und das war gerade an dem ersten Tag ja von Herrn Mörsch und Herrn Spahn zu hören. Wir haben ja gesagt, wir wollen, dass das Energiepaket in Summe ist. Wir haben diese Thematik, wir haben den Redispatch-Vorbehalt, wir haben die 12 GW Zusatzausschreibungen für Wind Onshore, die Frau Reich ja mehr oder weniger auch adressiert hat, dass sie da die reinnehmen will über zeitliche Streckung. Wir haben beim Strom-VKG das Thema, dass da eben Gaskraftwerke kommen, was ja teilweise auch kritisch gesehen wird, wo wir dann eben über Nord-Süd noch reden. Also es gibt, sag mal, in diesem Paket von den 6-7 großen Gesetzgebungsverfahren eigentlich nur eine begrenzte Anzahl von Streitpunkten. Und wenn man die gesamthaft, glaube ich, mal auf den Tisch legt und sortiert, dann ist das, glaube ich, gut lösbar. Und das war meine Wahrnehmung sowohl, also von allen, die da waren, dass das jetzt zügig eigentlich bis zum Sommer passieren soll.
Der BDW hat auch davor gewarnt, diese Einzelthemen irgendwie auszugleichen und zu verweben mit ganz sachfremden Diskussionen. Sehen Sie die Gefahr, dass das kommen könnte?
Also da hat natürlich Frau André viel mehr Erfahrung als ich, weil sie eben aus dem Metier auch kommt und weiß, dass sowas wohl mal passieren kann. Ich als Ingenieur finde das immer ein bisschen schräg und würde mir wünschen, weil die Themen im Energiekomplex schon wirklich verwoben genug sind und man aufpassen muss, dass es am Ende noch eine gute Lösung und nicht nur ein schlechter Kompromiss wird. Und wenn ich mir dann noch artfremde Themen als Tauschmasse vorstelle, dann glaube ich, können wir ganz, ganz viel Schaden anrichten und darum unterstütze ich das sehr in dieser Sphäre, in der wir da sind. Und da gibt es schon genügend Themen, die man noch miteinander wirklich mal auskalibrieren muss, weil jedes mit jedem irgendwie zusammenhängt, dabei zu bleiben. Und dann ist es auch schnell lösbar, sonst macht man es nur unendlich lang.
Verwoben sind die politischen Weichenstellungen ja auch mit dem Prozess in Bonn bei der Bundesnetzagentur, die momentan mit dem AGNES-Prozess eine große Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik auf dem Tisch hat. Laufen wir da Gefahr, dass wir gegebenenfalls überdrehen, weil auch dort ist ja von Steuerungselementen für den erneuerbaren Ausbau, für Speicher die Rede. Es geht um Baukostenzuschüsse, BKZ, die Sie gerade angesprochen haben. Es geht um dynamische Netzentgelte. Laufen wir Gefahr, da vielleicht den einen oder anderen Regler zu viel zu drehen?
Die Gefahr sehe ich durchaus, genau. Das Gute ist aber, Herr Müller betont das immer wieder, es ist ja auch so, dass die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur durch EuGH stark ja nochmal unterstrichen wurde. Und trotzdem ist natürlich Herr Müller sehr eng im Austausch mit Berlin, also im Wesentlichen im BMWE, um zu schauen, dass die Regelungen, die er trifft, in seiner Kompetenz kompatibel sind mit dem, was dann eben der politische Rahmen will. Das ist jetzt an dem Netzpaket sehr gut zu sehen. Da steht ja im Netzpaket auch was von BKZ für Einspeiser und er hat das aber eigentlich in seinem AGNES-Prozess. Und soweit ich das verstehe, ist auch klar, dass das die Domäne bleibt. Also es wird nicht in dem Netzpaket politisch irgendwas vorgegeben on top zu dem, was er da tut. Also da finde ich, tatsächlich ist er auch jemand, der darauf achtet, dass man da keinen Schiefstand hat. Und er hat ja beispielsweise bei dem Thema volldynamische Netzentgelte auch in der Konsultation jetzt greifen können, dass das wäre der Regler zu viel gewesen, hat das jetzt zeitlich gestreckt, weil wir aufpassen müssen, dass wenn ich jetzt Preissignale Netz, Preissignale Markt, ganz neue Grundregeln für Anschlüsse und so weiter in einem Jahr mit neuen Prozessen auf einen Tisch packen, wo er noch ein bisschen geschmeidiger werden könnte, wäre bei dem Thema, wie oft wir denn jetzt neue wieder Regelungen brauchen und Formatwechsel für alles Mögliche, dass wir jedes halbe Jahr da uns die Beine brechen müssen. Er ist schon ein bisschen anstrengend, da könnte er mal ein bisschen Pause machen.
Von den vielen Regulierungen und Gesetzen, über die wir gerade reden, waren dann zwei gestern zur ersten Lesung im Bundestag. Das Strom-VKG, also das Kraftwerkssicherheitsgesetz und das Gebäudemodernisierungsgesetz. Da reden wir jetzt gerne nochmal mit dem EWE-Chef. Da gab es einen ungewöhnlichen Brief als ungewöhnliche Allianz zwischen Energieunternehmen, EWE, NRCT E.ON, Octopus Energy waren dabei beispielsweise, mit Umweltverbänden wie DUH, German Watch, BUND und anderen. Es ging um die Grüngasquote. Vielleicht können Sie da nochmal sagen, was ist Inhalt des Briefes, wieso haben Sie den aufgesetzt?
Also erstmal ist es, glaube ich, zum Teil etwas falsch verstanden worden. Darum ist es eine tolle Gelegenheit, das auch nochmal hier klarzuziehen. Also es ist kein Appell gegen Grüngas oder Biogas, überhaupt nicht. Biogas und wir als EWE haben sehr, sehr viele Biogasanlagen in unserem Netzsystem. Wir haben auch gerade zusammen beispielsweise mit der NBB, also Gasag-Tochter, in Brandenburg mal eine größere Untersuchung gemacht, wo wir da beispielsweise Cluster sehen, wo Biogas dauerhaft einen sehr guten und wertvollen Beitrag im System leisten kann. Ja, das ist also wirklich die Grundvoraussetzung. Wir haben 55.000 Kilometer Gasnetze. Also wir haben auch ein Interesse daran, dass die Gasnetze da, wo sinnvoll, weiter betrieben werden. Der Punkt, den wir machen wollten, war der, dass ein Aspekt viel zu wenig beleuchtet ist, wenn man über so eine Grüngasquote redet. Wo kommt das her? Gibt es Verlagerungseffekte und was sind die Kosten? Und ich mache immer gerne dieses eine Beispiel, weil das eben sehr nah an dem ist, was mich sozusagen auch umtreibt. Wir haben in Niedersachsen alleine etwa 1000 Biogasanlagen, die in der Verstromung sind, an unserem Netz. Und wir wissen, dass eben ja diese Nachfolgeregelung, die jetzt gerade nochmal etwas angepasst wurde, ja eine sogenannte Überbauung vorschreibt. Das heißt, wir werden mehr installierte Leistung bei diesen Anlagen haben. Dafür eben nicht diese Strichfahrweise, sondern eben eine sehr netzdienliche, flexible Fahrweise. In Deutschland reden wir von etwa 3,8 Gigawatt Leistung, die eine Flexibilität von über 6 haben wird. Also wir reden von bis zu 6 Gigawatt flexibler Leistung, die oft in der Mittelspannung, fast überwiegend in der Mittelspannung ist. Sehr wertvoll, wenn wir die jetzt dahin treiben über eine Grüngasquote, dass dann die Landwirte oder die Biowirte sagen, jetzt nochmal einen neuen Motor und so weiter, wollen wir alles nicht, viel zu aufwendig. Ich schiebe das Gas einfach ins Rohr zum Netzbetreiber. Weniger Aufwand und durch die Quote, die zahlen ja jeden Preis, weil die Quote muss erfüllt werden. Dann klingt das erstmal für den Landwirt vielleicht ganz okay. Heutige Regelung ist im Moment, dass wir sagen, die Kosten für die Einspeisung und Aufbereitung in das System, die dann noch mit einer Rückverdichtung, weil wir im Sommer viele Mengen haben, die wir nicht brauchen, auf die Hochdruckstufe und Einspeicherung verbunden ist, Odorierung, Deodorierung, also ganz viele Facetten, wissen wir, dass der Anschluss einer Anlage für die Einspeisung im Mittel 5 Millionen Euro kostet. Das haben wir mal ganz grob gerechnet. Wenn ich sage, von den 1000 Anlagen würden nur 500 von der Verstromung rüberwechseln in die Gaseinspeisung, muss ich Kosten von 2,5 Milliarden Euro nur als EWE in die Ertüchtigung für diese Einspeisung ins Gasnetz reinlegen. Das läuft über die Netzentgelte. Meine gesamte regulierte Kostenbasis, die ja Grundlage für meine Gasnetzentgelte ist, liegt unter einer Milliarde. Und da packe ich dann 2,5 Milliarden drauf, um 500 relativ kleine Biogasanlagen. Die haben heute eine Leistung von 800 MW. Also das ist dann, kann man greifen, wie viel Energie dahinter steckt. Um diese Anlagen erstmal einzuspeisen. Nur die Infrastrukturkosten sind also 2,5 Milliarden Euro für 500 davon. Das wird einen brutalen Hebel auf die Gasnetzentgelte haben. Und die treffen dann auf perspektivisch immer weniger Gaskunden. Weil wir ja, whatever it is, Leute haben, die sich für Wärmepumpe entscheiden. So, das treibt mich um. Und der zweite Effekt ist, dass wir dann auf der Stromseite eine Lücke reißen. In der Mittelspannung habe ich sowieso ein Leistungsproblem, siehe Netzausbau 110 kV. Und dann verstärke ich also noch die Notwendigkeit für den Netzausbau. Und Frau Reiche darf nochmal 5 GW neue Gaskraftwerke dazu bauen. Und das Argument von Herrn Spahn, ja, jedes Gramm Biogas in der Heizung ist doch toll. Ja, super, wenn ich das aus dem Strom Biogas-KWK-Modell rausziehe und dafür ein neues Gaskraftwerk baue, das ich mit Erdgas betreibe, habe ich irgendwie original nichts gekonnt. Ja? Und darauf mal hinzuweisen, dass diese immense Kostenbelastung, wir brauchen Reservekraftwerke, wir brauchen mehr Stromnetzausbau und wir haben eine massive Erhöhung der Gasinfrastrukturkosten auf der Netzseite, ohne dass ich überhaupt über die Kosten von Biogas selber gesprochen habe. Darauf wollten wir hinweisen und sagen, Achtung, bitte aufpassen, dass wir hier keine Scheinwahlfreiheit schaffen. Das ist ja immer dieses Wort Wahlfreiheit, technologieoffen, die aber eigentlich keine echte Wahlfreiheit ist. Darum ging's. Wir werden Cluster haben, wo wir gute, große Biogasanlagen haben, wo wir eine Bündelung von Anlagen über Rohgasnetze und einmalige Aufbereitung haben. Dann ist das ökonomisch sinnvoll und auch vertretbar. Aber dieses Suggerieren, das funktioniert über so eine allgemeine Grüngasquote, kann eine erhebliche Kostenwirkung haben, Folgekosten. Und es steht in dem Entwurf ja auch drin, die Folgekosten dieser Quote können derzeit nicht abgesehen werden. Und darum ging's.
Das heißt, Sie bringen ja energiewirtschaftliche Argumente ein. Das Gesetz verstehe ich so, wie es bisher aufgesetzt ist, aber eher als, nicht als energiepolitisches Gesetz, sondern eher als parteipolitisches Gesetz, denn letztendlich wird damit ein Wahlversprechen umgesetzt, aus dem wahrscheinlich die Unionsseite auch gar nicht mehr rauskommt. Haben Sie Hoffnung, dass sich bei dem Gesetz tatsächlich nochmal was ändert oder was wäre aus Ihrer Sicht eine alternative Formulierung?
Fällt mir tatsächlich recht schwer, da jetzt reinzugehen, sagen, wo würde ich es ändern, weil ich sehe das auch, dass wir diesen, sag mal, Kompromiss brauchen. Mir ist eher wichtig, dass wir sagen, lass uns das richtige Preisschild dran kleben. Lass uns bitte Klarheit schaffen für den, der die Wahlfreiheit hat, zu sagen, Kino 1 kostet 100, Kino 2 50, Kino 3 30 und dann kannst du dich entscheiden. Du kannst ja trotzdem ins Kino 1 reingehen, aber da muss das Preisschild dran stehen. Und darum geht es, glaube ich. Da müssen wir einfach dafür sorgen, dass es schnell Klarheit gibt in den Folgekosten. Dann ist ja auch in einem anderen Panel mit Frau Huberts ja nochmal auch, finde ich, sehr richtig vom Kollegen Bieberbach, Stadtwerke München, gesagt worden, bei der kommunalen Wärmeplanung, da ist, glaube ich, der Hebel, dass da eben mit Kommunen wir sehr offen sprechen können, auch sehr situativ, und sagen, was ist hier jetzt an Optionen da und welche Optionen kosten wie viel, um dann eine gewisse Lenkungswirkung zu haben, um eben auch Wärmegebiete, wo sich eben eine zentrale Lösung anbietet, möglichst dicht zu nutzen und nicht da auch noch uns sozusagen zu verzetteln mit Wärmepumpenförderung und einem Biogasnetz, sodass wir dann drei Infrastrukturen parallel vorhalten, die es dann am Ende für jeden teurer machen müssen, zwangsläufig, statt zu sagen, wir können da Bündeleffekte nehmen und hier, also jede dieser Lösungen ist dann vielleicht auch irgendwo da, aber nicht parallel überall. Und da gibt es heute eben keine Handhabe für die Kommunen, weil Frau Hubers hat auch gesagt, Berlin kann das nicht entscheiden, teile ich 100%. Aber dann gebt bitte den Kommunen mehr Freiheit, auch klare Lenkungen reinzulegen. Heute ist das alles fakultativ, weil jeder Bürger, jede Bürgerin soll ja frei entscheiden dürfen über jede Technologie, ohne wirklich zu greifen, dass das am Ende für alle teurer wird. Und in einigen Fällen, Beispiel Biogas, eventuell auch brutal teurer. Und das halte ich auch aus einer volkswirtschaftlichen Sicht für kritisch. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz zum, wo könnte man reingehen? Die Frage ist, ob es fair ist, dass die Anschlusskosten für diese Biogasanspeisung allgemeine Netzentgelte werden oder ob nicht die Einspeiser diese Kosten nehmen müssten, siehe Baukostenzuschuss. Wenn die Einspeiser diese Kosten nehmen müssen, dann haben die auch eine Entscheidung zu sagen, oh, traue ich mich, diese 5 Millionen vorzufinanzieren mit einem langfristigen Vertrag oder glaube ich, wow, bei den Kosten, die dadurch entstehen, wird der Kunde irgendwann doch lieber die Wärmepumpe nehmen und sich verabschieden und bleibt lieber in der Verstromung, wo es ein sehr wertvoller Beitrag ist.
Wenn Sie das Stichwort Verstromung ansprechen, lassen Sie uns da gerne nochmal kurz reingehen, weil Sie haben ja den Zusammenhang der Grüngasquote auch mit dem Strommarkt gerade genannt, den vielleicht viele bisher gar nicht so gesehen haben, denn parallel ja eigentlich in dieser Woche zum Gebäudemodernisierungsgesetz ist auch dieses Stromversorgungssicherheitsgesetz das erste Mal im Bundestag beraten worden. Da gibt es ja auch eine gewisse Konfliktlinie aktuell zwischen Süden und Westen, die über eine Südquote bessere Bedingungen erhalten, dem Norden und Osten. Dann sprechen wir jetzt nochmal den EWE-Chef an, der uns mit Moin begrüßt hat und natürlich da eine klare norddeutsche Brille auf hat. Muss da nochmal nachgesteuert werden aus Ihrer Sicht?
Da passt ja auch die Berliner Brille zu, weil Berlin ist ja im netztechnischen Norden, muss man ein bisschen aufpassen. Wir reden ja nicht so. Also, Spaß beiseite. Richtig ist, dass alle Erkenntnisse, die wir ja auch haben, sagen, diese Grundaufteilung 2/3 Süd, 1/3 Nord ist gut. Das haben die TSOs, also die Übertragungsnetzbetreiber, ja abgeleitet. Im Süden deshalb, weil dort der Redispatch im Wesentlichen heute anfällt, also sprich die Leistungsbereitstellung im Rahmen von Redispatch. Da brauche ich eben die Leistung im Süden, auch deutlich mehr als im Norden. Darum ist diese 2/3-Vorgabe entstanden. Im netztechnischen Norden habe ich aber ein anderes Thema. Da brauche ich eben eine Systemleistung, also Systemvorhaltung, im Wesentlichen Spannungshaltung. Und wenn ich jetzt theoretisch alles nach Süden packe und nichts in den Norden, habe ich gleich das nächste Problem, nämlich mit der Systemstabilität, sagen die TSOs. Darum ist es genauso wichtig, 1/3 im Norden zu haben, wie es wichtig ist, die 2/3 auch im Süden zu haben. Da gibt es einen Vorschlag, soweit ich das weiß, von der LEAG unter anderem, die gesagt haben, mach's doch ganz einfach. Sag doch einfach, du machst die Ausschreibung, lässt erstmal hochlaufen, bis entweder das Drittel im Norden oder die 2/3 im Süden vollgelaufen sind. Und wenn die voll sind, dann kickt der Zusatzanreiz für die jeweils andere Region ein. Also wenn die 2/3 im Süden vollgelaufen sind, dann sagt man so, ab jetzt klickt dann ein Bonus für den Nordteil rein. Und umgekehrt, wenn jetzt theoretisch das Drittel Nord zuerst bezuschlagt wird, dann klickt der Bonus für den Süden rein, damit dann der Süden bezuschlagt wird. Ist eine sehr symmetrische, simple Lösung. Ich finde das ehrlich gesagt klug und vielleicht gibt es da ja nochmal eine Bewegung.
Bewegung gab es zu diesem Gesetz einerseits viel und andererseits wenig in den vergangenen Jahren, denn wir reden schon seit langem drüber. Es gab in der vergangenen Legislaturperiode schon mehrmals die Hoffnung, dass das Gesetz demnächst auf dem Tisch liegen würde. Es gibt schwierige Abstimmungen mit der EU-Kommission, auch gerade was die Wasserstofffrage angeht. In dem aktuellen Gesetz fehlt jetzt letztendlich ein absehbarer Schub für Wasserstoff. Sie haben eingangs auch gesagt, für EWE ist auch der Wasserstoffmarkt ein großes Thema. Bedauern Sie das, dass jetzt in dem Kraftwerkssicherheitsgesetz in der ersten Stufe die Wasserstoffimpulse fehlen?
Ja, bedauere ich sehr. Wir haben ja diese Woche auch gezeigt, wir haben den ersten langfristigen Liefervertrag mit Salzgitter abgeschlossen, über 10.000 Tonnen. Wir bauen ja in Emden gerade einen großen Elektrolyseur mit 320 Megawatt. Hätte ich mir schon gewünscht, was nochmal ein echter Impuls auch gewesen wäre. Da muss ich aber auch dann akzeptieren, und das tue ich auch, dass es in der alten Form, so wie es gemacht war, mit einer zwingenden Vorgabe der Konversion nach 7 Jahre Betrieb tatsächlich ein Verhinderungsparagraf gewesen wäre. Das war gut gemeint, aber glaube ich überzogen. In dem ersten Entwurf, der wäre auch nicht bankable gewesen, jetzt in dem Wort mal zu bleiben. Es gibt jetzt ja trotzdem die Vorgabe, dass erstmal eine 2 GW-Größe eben Umstellung vorgegeben hat. Die 10 GW, die jetzt in den ersten beiden Phasen kommen, müssen H2-ready sein, also die müssen dann in 45 konvertierbar sein. Ja, hätte ich mir mehr gewünscht, aber umgekehrt muss am Ende auch jemand sagen, ich investiere in solche Anlagen, und das finde ich, muss ich dann zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, dass es das jetzige Modell einfacher macht. Aber wir, glaube ich, perspektivisch eher schauen müssen, wenn ein Pull-Effekt bei Wasserstoff entsteht, dann wird das sicher auch eine Variante sein, und die Anlagen werden das alle können.
Ja, vielleicht gehen wir nochmal Thema Wasserstoff ganz kurz auf das andere Highlight dieser Woche ein, nicht nur aus EWE-Sicht, der Vertrag mit Salzgitter. Vielleicht können Sie da nochmal ganz kurz sagen, also wir haben 10.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr über einen 7-jährigen Liefervertrag, es könnte aber auch noch mehr werden. Haben Sie da das Henne-Ei-Problem gelöst beim Wasserstoff? Gehen Sie jetzt voran und alle folgen. Es ist ja schon der erste große Vertrag dieser Art in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin.
Ganz RWE hat für den Standort Lingen ja einen großen Vertrag mit Standort Leuna Total für Raffinerien gemacht. Wir haben jetzt den ersten aus Deutschland heraus gearteten Liefervertrag für Stahl. Saarstahl hat einen Vertrag, den sie aber über Frankreich reinzieht. Die haben eine andere Privilegierung. Und wir haben aber jetzt tatsächlich dann den ersten Liefervertrag aus deutscher Elektrolyseleistung für ein Stahlwerk, eben Salzgitter. Da ist ein wesentlicher Grundbaustein, und wir nennen das einen Meilenstein. Wir sagen, wir sind noch nicht durch mit dem ganzen Thema, dass wir jetzt das Problem final gelöst haben. Wir wollen ja mehr skalieren, weil mit 2, 3 Elektrolyseuren in Deutschland werden sie keine Wasserstoffwirtschaft hochziehen, sondern wir müssen ja einen Flow, also eine Struktur aufbauen. Wir haben jetzt hier gezeigt, weil wir eben für das Thema RFNBO, also das sind ja diese Grünstromkriterien, eine Privilegierung haben, die aber schon Anfang 28 ausläuft. Im Sinne von, wenn wir später als 28 in Betrieb gingen, würde die nicht mehr gelten. Wir müssen also in 27 in Betrieb gehen mit der Anlage. Damit kommen wir dann noch in den günstigeren Pfad. Wir reden ja von einem Preisunterschied bei den Strombezugskosten von etwa 88%, wenn wir es mal ausgerechnet für diesen einen Standort in Emden, also knapp 90% mehr Kosten, wenn wir diese RFNBO-Kriterien zu berücksichtigen hätten, im Vergleich zu der Tatsache, dass wir jetzt dann an diesem Netzknoten, der stark überspeist ist, eben sehr günstig die günstigen Stunden abgreifen können und trotzdem auch eine gute Auslastung der Anlage kommen und deutlich günstiger fahren. Und die ist ja immer nur typischerweise, Strom ist dann günstig, wenn wir sehr viel erneuerbar im System haben. Also wir greifen immer erneuerbaren Strom ab, können das auch wirklich plausibilisieren, also bilanzieren, stündlich auch gerne. Aber das ist halt eben leider durch diese Kriterien nicht möglich. Mhm. Das würde uns also die Füße weghauen. Dann ist das Thema Strompreiskompensation ja wahrscheinlich über 2030 hinaus wirksam. Und der dritte Punkt ist dann wieder Herr Müller, Bundesnetzagentur, Netzentgelt. Wenn wir an systemdienliche Standorte wie in Emden gehen, sollten wir eben eine dauerhafte Netzentgeltprivilegierung oder Minimierung bekommen. Mit den Faktoren haben wir die Produktionskosten runtergebracht. Kernnetz haben wir im Bau. Wir bauen ja Teilabschnitte selber und andere Teilabschnitte jetzt nach Salzgitter gehen über Gassini. Und der dritte Block ist eben auf der Nachfrageseite zu schauen, dass die Stahlindustrie es beispielhaft, aber auch andere eben einen Anreiz haben, überhaupt das Produkt abzunehmen. Und da gibt es natürlich jetzt beim Stahl die Diskussion um grüne Leitmärkte, Grünstahl, dass beispielsweise Automobilhersteller ihre Flottengrenzwerte sozusagen mit einem Credit versehen bekommen von bis zu 7%, wenn sie eben Grünstahl einsetzen. Wir haben die THG-Quote gerade im Bundestag gehabt. Über die aktuelle THG-Quotenfestlegung entsteht ein Anreiz für Raffinerien, auch grünen Wasserstoff in dem Prozess reinzulegen, die ja heute sehr viel grauen Wasserstoff einsetzen. Und wenn wir das konsequent weiterfahren und die EU endlich ihre, ich sag mal, bescheuerten RFNBO-Kriterien mal überarbeitet, was sie in diesem Monat tun will. Sie haben ja für Sommer eine erste Überprüfung angekündigt, und da muss ich wirklich ausdrücklich Frau Reiche persönlich, aber auch das Wirtschaftsministerium loben, die setzen sich stark dafür ein, auch vielleicht eine Allianz zu finden, um wirklich in Brüssel dafür zu sorgen, dass wir dann einfach ökonomisch und ökologisch klug handeln und nicht bürokratisch handeln und vielleicht auch dieses Kriterium 90% auf 80% oder 75% abzusenken. Dann hätten wir da super kompatibel mit unserem 80% erneuerbaren Ziel und damit, dann hätten wir tatsächlich den Knoten gelöst. Noch sind wir nicht da. Ich kann heute keine neue Investition in Wasserstoff freigeben, weil ich dann in diese RFNBO-Welt reinlaufen würde, Stand heute.
Das heißt, diese Kriterien sind ein absoluter Verhinderer für den Hochlauf des Wasserstoffmarktes.
So ist das.
Lieber Herr Dohler, vielen lieben Dank, dass Sie mit uns am Ende einer pickepacken vollen Woche dann nochmal durch viele Themen durchgegangen sind. Der BDW-Kongress war sicherlich ein Highlight. In dieser Woche ist auch die WM, die Fußball-WM gestartet in USA, Mexiko, Kanada. Verfolgen Sie das?
Wenn ich Zeit habe, ja, die Spiele sind ja oft in der Nacht dann, nach deutscher Zeit, muss ich mal gucken, wie das mit meinem Kalender zusammenpasst. Aber ich würde mich freuen, wenn die deutsche Mannschaft richtig viele Tore schießt. Und daran sollte sich dann die Bundesregierung auch ein Beispiel nehmen, auch möglichst viele Tore zu schießen. Und dann sind wir happy.
Also ich denke, gegen Curaçao sollte es Tore geben. Ich hoffe.
Was trauen Sie der deutschen Mannschaft zu?
Wenn sie in Flow kommt, was sie ja schon ein paar Mal bewiesen hat, also wenn die Mannschaft funktioniert, alles. Wenn sie sich verstolpern, jede andere Variante, leider.
Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass das auch immer ein Szenario sein kann. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Sommerwochen verfolgen. Dann, Herr Dohler, drücken wir erstmal die Daumen für die ganzen energiepolitischen Weichenstellungen, die jetzt eben auch in den nächsten Wochen anstehen. Da werden Sie noch viele Gespräche führen und viel zu tun haben. Und wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche auch einen schönen Sommer und viele Tore. Ne?
Vielen Dank.
Danke. Dankeschön.
Ja, Carsten, dann ist es jetzt zum Schluss unsere Aufgabe, nochmal wegzukommen vom Thema Fußball und nochmal auf die Energiethemen der Woche zu gucken. Was war sonst noch los? Hast du eine Leseempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Eine Empfehlung habe ich von unserem Kollegen Ron David Hein. Da geht es in seinem Artikel geht es um den Streit um Freileitungsvorrang im Bundesbedarfsplan. Ein Bündnis aus Netzbetreibern und Industrieverbänden fordert hier einen konsequenten Freileitungsvorrang bei neuen HGÜ-Leitungen, also den Hochspannungsgleichstromleitungen. Und diesem Appell haben sich 3 von 4 Übertragungsnetzbetreibern angeschlossen. Einer ist nicht dabei und welcher das ist, können Sie bei uns nachlesen.
Auf www.energate-messenger.de. Ja, ich habe auch eine Leseempfehlung mitgebracht. Wir haben hier im Podcast vor kurzem mit unserem Kollegen Michael Hahn über die Problematik bei manchen Offshore-Windflächen gesprochen, die für teures Geld verauktioniert worden sind. Eines der Unternehmen, das sich einen Zuschlag gesichert hatte, war Total Energies. Und da sind die Flächen bis jetzt noch nicht realisiert. Wir haben darüber gesprochen, gibt es Mittel und Wege, diese Flächen zurückzugeben. Damals hieß es von Total Energies noch, wir halten an unseren Aktivitäten fest. Jetzt gibt es News dazu. Ganz so fest hält Total Energies nicht mehr und begründet das unter anderem mit Verzögerungen und Unsicherheiten beim Netzanschluss, was für den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber Tenet auch noch unangenehm werden könnte. Und was sich dahinter verbirgt, findet sich ebenfalls bei uns auf der Webseite.
Genau, und dann haben wir vielleicht noch eine Nachricht, die ganz interessant ist aus dieser Woche zum Thema Industriestrompreis und Strompreiskompensation. Stichwort Doppelförderung, da gibt es offenbar Bewegung bei der EU, dass da zumindest für das Jahr 2026 was möglich ist. Das können Sie auch bei uns lesen.
Ja, Carsten, dann vielen lieben Dank. Dann sind wir, glaube ich, am Ende der Woche angekommen und auch am Ende dieser Folge. Wir haben in dieser Woche auch noch eine neue Nachgefragt-Folge veröffentlicht mit Selin Gülich von Everyone Energy. Wer Lust hat, kann da gerne reinhören. Vielleicht im Vorfeld des ersten Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM, um sich vielleicht noch abzulenken. Oder vielleicht auch danach. Und auf jeden Fall gibt es auch wieder ein News-Update am kommenden Freitag. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine schöne Zeit.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.